Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Seriensprech. Mein Name ist Max Schneider und ich habe wieder zwei vertraute Stimmen eingeladen, um über eine neue Star Wars Serie zu sprechen, nämlich Star Wars Skeleton Crew. Und grüße einmal den Tobi.
Ja, hi.
Und den Bassi.
Guten Abend.
Und wir haben ja zuletzt schon über The Acolyte gesprochen.
Genau.
Und ja, haben uns jetzt nochmal zusammengefunden, um über eine der, ja, vielleicht zuletzt besseren Star-Wars-Serien zu sprechen.
Auf jeden Fall stimmiger.
Ja, und
ja,
ja, steigen wir mal direkt ein und vorab eine Spoilerwarnung. Solltet die Serie gesehen haben.
Ich sollte die Spoilerglocke.
Ja, und also wir werden hier über die das, was da drin diesen 8 Folgen passiert, reden, ohne uns zurückzuhalten. Und ja, so vorab, meine Stimmung war so, ja, ich bin positiv gestimmt, vorsichtig. Die Serie war ja schon ein bisschen länger in Produktion, war irgendwie durch, ich glaube, Corona und den Autorenstreik so ein bisschen verzögert und lange Zeit wussten wir, ja, das soll irgendwie kommen und wir wussten nur irgendwie irgendwas mit Jude Law und Kindern, so, und das war's.
Ich glaube, die Dreharbeiten waren vor Corona, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder am Anfang von Corona sogar. Also die hatten ja jetzt auch gesagt, bei einer zweiten Staffel würde man die auch einen Zeitsprung machen von 3, 4, 5 Jahren.
Ja, ja.
Weil das auch dem Alter, der Distanz einfach jetzt entspricht, zwischen damals und heute. Und nicht wie bei Stranger Things so ganz schön groß geworden.
Ja. Ja, ja, und das Bild, was wir da gesehen haben, war, glaube ich, aus der, ich glaube, jetzt dritten Folge da, wo sie da auf dem Mond ankommen und da vor der Tür stehen. Das war so das Einzige, was wir da lange Zeit von wussten und ja, war so, okay, mal gucken. Und gab so ein paar Casting
an. Ich glaube, das hat auch der Serie ganz gut getan, dass man so wenig wusste, oder? Also ich.
Ja. Ja,
dadurch hatte ich halt deutlich weniger Erwartungen als noch bei The Acolyte zum Beispiel. Oder Obi-Wan, klar, ne? Also das ist ja schon der Name. Obi-Wan hatte aber bei Skeleton Crew war so gar nichts, ne? Also sagte mir nichts. Man hörte nur so, ja, es geht halt um Raumschiff und Jude Law und 4 Kinder.
Mhm.
Und da konnte halt alles passieren.
Ja, ja, also Obi-Wan hatte einfach den Rucksack von Obi-Wan auf.
Wenn man
ja. Ja. Der Großmeister macht ganz viele tolle Sachen in unterm Radar noch so gefühlt und passt auf die Luke auf. Dabei waren es eher so die Midlife-Crisis von Obi-Wan.
Plus halt der angekündigte Rückkampf quasi, ne? Also war ja auch mit drin, ne?
Und Acolyte klang, oder da haben sie sehr viele Andeutungen gemacht, ja, das wird High Republic, oder am Ende der High Republic, plus wir erkunden die neue dunklen Seiten und also und jetzt war so wirklich so, Kinder? Okay, gucken wir mal.
Genau.
Ja, so ein paar Casting-Ankündigungen gab es irgendwie zwischendurch noch. Ne? Carol Condon kennt man vielleicht am ehesten zuletzt aus Better Call Saul als die Schwiegertochter von Mike. Und dann so kurz vor Serienstart war noch so Jaleel White irgendwie plötzlich in den Raum geworfen und war so, Moment. Und
auch die, super interessant, ja.
Die einen so, Moment, Jaleel White? Hä? Und die anderen so, oh, ne, Moment. Und ja, wenn du halt nicht irgendwie zuletzt die letzten Jahre mal irgendwie zufällig ein Bild von ihm gesehen hast, dann hast du gesagt, so, hä? Und ich habe schon die eine oder andere gedacht, so, hä, Moment, den kenne ich doch.
Ja, man erkennt ihn.
Ja, und ja, doch, man erkennt ihn so ein bisschen, man hat die letzten paar Jahre mal durch irgendwas ein Bild von ihm gesehen hat, dann hat man ihn vielleicht auch erkannt. Wird im Deutschen aber nicht von Santiago diesmal gesprochen. Hätte ich mir vorstellen können, vielleicht hat man sich da irgendwie anders entschieden oder der hatte einfach keine Zeit.
Ja, muss aber auch nicht sein, weil dann hat der Charakter direkt so in Deutschland
so eine Färbung, ja.
Okay, im Englischen hat er die für die Originalhörer sowieso.
Genau.
Aber
ja, ne, ich hab's jetzt auch nicht vermisst. Also, und jetzt so viel, so eine schwerwiegende Rolle hat er jetzt auch nicht. Und ja, ansonsten, ich hatte auch schon in einer anderen Telegram-Gruppe, da schrieb schon jemand, dass sich die Serie sehr schön angefühlt hat, weil es so, das ist eine Geschichte im Star Wars-Universum, ist aber so losgelöst von allem irgendwie, und das hatten wir halt zuletzt mit The Mandalorian Staffel 1. Wo dann irgendwie ganz zum Schluss ein Gegenstand erscheint und man ist so, Moment, okay. Da wird dann so grob ein Bogen geschlagen zum Großen und Ganzen. Und die einzige zeitliche Erinnerung, die wir hier haben, ist jetzt am Anfang irgendwie. Es spielt irgendwann nach der Zerschlagung des Imperiums und die Neue Republik ist schon gegründet und am Werk und so, das war's. Ansonsten sind wir relativ losgelöst. Es gab irgendwo die Erwähnung, Einordnung, dass einer von den Piraten, die wir sehen, da.
Den haben wir bei Mando auch schon gesehen. Den,
genau, also es spielt irgendwie grob nach The Mandalorian Staffel 3.
Ja. Genau.
Das also ist bei so die einzige Verbindung. Sortiert die auch so bei 9 Jahren nach Yavin ein.
Mhm.
Und soll nicht auch eine Figur aus Skeleton Crew jetzt dann auch in dem anstehenden Film auftauchen? Hieß es doch irgendwie, glaube ich, oder? Oder vertue ich mich da gerade?
Ich weiß es nicht, aber also möglich ist alles. Sie haben sich ja das Ende relativ offen gehalten, ne?
Oder sagen, da sind ein paar Hintertüren offen.
Ja, ja. Und das auch das fand ich schön, dass das so. Ja, da könnte es jetzt noch weitergehen, es würde aber nicht zu aufgefrumpft wirken und ja, da sind doch eine oder andere, wo man mehr oder weniger deutlich sagen kann, ja, die könnten auf jeden Fall noch auftauchen und ja, ihr kennt es ja, onscreen nicht gestorben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Figur nicht tot ist.
Nicht mal gestorben, ja, selbst wenn man gefangen genommen.
Selbst wenn man stirbt, heißt es ja auch noch nichts mehr bei Star Wars, ne? Also von daher.
Ah, bei Star Wars?
Ja.
Von eher.
Ja, so ein Palpatine oder
ach so, Darth, ja, ach Gott. Oh,
das ist, ne? Also von
und
daher,
war ja ein Klon, ist, ne? Und also das habe ich schon wieder verdrängt. Also.
Da kann ja alles passieren.
Ne, bei Maul war es ein bisschen anders. Da fand ich, dass wie er zurückkommt, auch schon ganz gut erzählt irgendwie.
Ja, doch.
Das waren aber auch wirklich noch nicht mal Cameo-Auftritte. Also ich hatte ja zumindest irgendwie eventuell vermutet, dass bei den X-Wing-Piloten der typische X-Wing-Guy aus dem Mandoverse auftaucht.
Ja, ja.
Oder, ja, der mit dem Bart, ne?
Oder Zeb oder Dave Filoni hat ja auch irgendwie so einen Wing-Cam-Piloten einmal gespielt bei Mando.
Ja, ja, genau. Bei den der Piratenbucht hat man irgendwie wohl ein Schiff von Hondo Onaka gesehen, da war dann auch die Vermutung, vielleicht sehen wir ihn irgendwie. aber.
Okay, ich calle Hondo für den Taika Waititi-Film.
Oh ja, da würde auf jeden Fall sehr gut reinpassen, ja.
Auf jeden Fall.
Das passt da sehr gut rein, ja.
Ich hätte am Ende, um es vielleicht so ein kleines bisschen vorwegzunehmen, hätte ich vielleicht noch damit gerechnet, dass man einen Oscar Isaac vielleicht noch irgendwie reinholt. Als Poe Dameron.
Ach,
er,
ja.
Hätte ich tatsächlich irgendwie gefeiert, wenn er da ganz kurz nur auftaucht, ohne da groß irgendwie, ne, aber einmal haben sie nicht gemacht, ist auch irgendwie vollkommen in Ordnung. Genau, aber haben sie nicht gemacht, ist auch vollkommen in Ordnung.
Ja,
ja, wobei das wäre, also ich habe hier die Timeline gerade offen, das wäre halt so sagen wir hier, rund 20 Jahre vor der ersten Ordnung, vor Von dem Aufstieg. Stimmt,
altersmäßig nicht gepasst, ne?
Ja. Das hätte nicht gepasst.
Ja, okay, ja, stimmt. Ja, okay, gut, gewesen. Dann gut, dass sie es nicht gemacht haben. Gut, dass sie nicht auf mich gehört haben.
ja, also, aber dafür gab es immer mal wieder eine Serie an verschiedensten Stellen Anspielung und Hommage an irgendwie die alten Filme. Mhm. Jetzt auch gerade bei der ersten Folge irgendwie diese Texteinblendung und wir sehen irgendwie einen Planeten und dann einen Kameraschwenk und es kommt ein Raumschiff ins Bild geflogen und wurde von einem anderen angegriffen und
geentert.
Geändert. Und also genau, wir sehen auch mal, also es ist so, jetzt fällt es auch gerade so ein, so denkst du, ja, wenn George Lucas das hätte damals machen können, hätte er es wahrscheinlich auch so inszeniert. gerade auch das, der Anfang für so eine, es war jetzt doch eher so eine ja, familienkinderfreundliche Serie, schon relativ actionlastig und brutal irgendwie, ne? Also wie die da das Schiff entern. Und einfach auch überrennen. Man kriegt ja gar nicht so die Ausmaße des Schiffs an der Stelle mit. Das sehen wir dann erst später, wo wir sie in mehreren Einstellungen auch mal bei, ich sag mal, Tageslicht sehen, kriegen wir erst einen Eindruck, wie groß dieses Schiff ist.
Also das war schon so ein bisschen wieder wie in New Hope. So ganz die Klassiker. Wir starten so mit einem Raumschiff, dann kommt das zweite und dann wird gefeuert. Und klassisch auch wieder die Enter-Szene, wie in New Hope. Nur, dass diesmal wesentlich mehr von den Leuten, die versucht haben zu entern, am Anfang einfach als Kanonenfutter geendet sind.
Ja, also, ja, sehr cool fand ich diese Szene, wo dann das Schiff nur versucht, irgendwie seine eigene Kanone da Ende der Zugangsröhren zu zerschießen und sofort kommen irgendwie drei angeflogen mit Enterhaken und platzieren da Minenbomben, Haftbomben an der Kanone, um die zu zerstören. Das fand ich ganz cool gemacht. Und ja, nicht nur waren ein paar schöne Sachen irgendwie dabei. Insgesamt fand ich auch so die Kinder ganz gut gecastet. Der glaube ich alle müssen alles irgendwie erst Auftritte sein. Wobei ich sehe gerade bei Fern hat die Darstellerin Ryan Keira Armstrong auf jeden Fall schon mal auch einen deutschen Wikipedia-Artikel.
Oh, die war bei S-Kapitel 2 dabei.
Ja, sehe ich gerade. Sehe
auch hier American Horror Tomorrow Story hat sie mitgespielt. Also
Black Widow, wen hat sie denn da gespielt?
Black Widow?
Den habe ich ja auch gesehen.
Hm.
Ein von den Kids wahrscheinlich.
Mhm. Ja, offensichtlich.
Offensichtlich, ja.
Tomorrow habe ich noch nicht gesehen. Der lief die Tage, glaube ich, irgendwo auf dem, entweder im Pay-TV oder Free-TV. Die muss ich mal noch nachholen. Und ja, aber so grob alles ganz gut besetzt. Und Jude Law auch in einer passenden Rolle, ne? Also
Jude Law fand ich super.
Ja, hat mich auch wahnsinnig überrascht. Also ich habe da echt nicht viel erwartet, aber gut, ich sag mal, neben vier Kindern als tragender Darsteller kannst du halt eigentlich nur glänzen. Aber trotzdem hat er das nochmal auf so eine ganz eigene Art und Weise gemacht, weil der Charakter so angelegt ist. Man weiß nicht genau, ist er jetzt gut, ist er böse, ist er irgendwas dazwischen, wo steckt er gerade kopfmäßig, ne? Will er den Kindern helfen, will er den Kindern schaden, verfolgt er seine eigene Agenda oder alles so dazwischen, aber auch immer wieder im Wechsel und immer wieder gut, ne?
Also genau, bleibt bis zum Schluss offen, ne? Und ganz zum Schluss kriegen wir so grob seine Vergangenheit angerissen und so angeteasert, dass da einfach ein Trauma irgendwie schlummert, ne? Also er erzählt ja ganz kurz, dass er irgendwie von einer jungen Jedi aufgesammelt wurde und unterrichtet wurde und er dann ganz offensichtlich sie bei der Order 66 verloren hat und das gesehen hat, wie sie getötet wurde. Und das wahrscheinlich, in welchem Alter er auch da immer war, dann doch tiefere Narben hinterlassen hat. Und ja, wirkt ja immer doch irgendwie, wie du schon gesagt hast, sehr hin und her. Ne? Man weiß nicht so richtig. Und ja, bei der vorletzten Folge, als er da in diesem Kredittresor ist, da ich ganz kurz, und dann, als er da anfängt zu lachen, dachte ich gerade, okay, jetzt dreht er durch. Jetzt hat er einfach gerade so den Goldschatz-Koller irgendwie und ist nichts mehr zu gebrauchen.
Ja, ich glaube, er ist halt so wirklich ein Produkt seiner Umgebung komplett. Also er kommt ja irgendwie scheinbar aus dem, wie er sagt, aus dem Slum, aus dem Dreck, wurde dann von der Jungi oder von der Jedi aufgelesen. Mhm. Und so gefühlt 3 Monate unterrichtet und dann war die Order 66 und da konnte er so ein bisschen Dinge schweben lassen.
Hm. Das haben ja auch ganz viele Leute irgendwie gerüchtet, so, ja, vielleicht ist er gar kein Jedi und ist nur Tricks und so. Und ich so, ja, nee, ich glaube nicht. Und ja, jetzt mit der Geschichte, was wir erfahren haben, passt es auch so ein bisschen.
Es passt auch, dass er sich nicht irgendwie groß, also, er war ja da im Gefängnis drin und er hat sich, warum er sich nicht befreit hat, ist wieder eine andere Geschichte.
Hm.
Aber er hat halt nicht die Power eines voll ausgebildeten Jedi, wo der einfach im Zweifel zwar durch auch so eine Menschenmenge einfach durchgeht.
Genau, also
durchgeht auch mit Gewalt halt.
Ja, die Szene mit den beiden Kids, die da das Laserschwert festhalten, damit er es nicht zu sich ranzieht, die hat halt. Also, die hat für mich funktioniert, weil wir kurz vorher angeteased bekommen haben, oder ich weiß gar nicht, davor oder danach war, dass er halt erzählt hat, irgendwie, ja, er war in Jedi-Ausbildung, aber ist kein voll ausgebildeter. Und okay, deswegen hat er irgendwie so grob rudimentär Fähigkeiten, aber nicht voll ausgebildet. Dadurch funktioniert auch die
Fähigkeiten auf eben eines Jünglings.
Genau. Also dadurch funktioniert auch diese Szene mit, die beiden halten da irgendwie das Schwert fest und er hat aber nicht genug Kraft, sozusagen, um dann das Schwert doch an sich ranzuziehen. Und ja, am Ende, er sagt es ja auch, ne? Er will irgendwie niemandem wehtun und so. Und
Das macht aber auch den Charakter aus, halt auch, dass er ist nicht jetzt gut, sondern auch nicht schlecht, sondern geht in diesem Graubereich halt konstant. Er versucht, kämpft durchgehend seit seinem Lebensbeginn ums Überleben, wenn man so möchte.
Ja, bei
Reddit. Und jetzt hat er natürlich den Jackpot mit Zusatzzahl und noch dem Schleifchen und alles Mögliche an irgendwie Eisbechern dazu. Und sieht halt einfach diese Lagerhalle voller Credits. Und dann ist schon heavy.
Ja, ich bei Rated Hitting gab es irgendwie die Vermutung, dass sie, dass er so, er ist schon irgendwie Pirat, ne, aber im Laufe des Abenteuers entwickelt er halt Sympathien für die Kinder und rettet dann den Tag sozusagen, ne? Und das war es ja dann auch nicht ganz. Das ist sogar in einer Szene, glaube ich, dann doch ein bisschen genervt von den Kids. aber macht auch nicht plötzlich in irgendeine Richtung, irgendeinen Turn, wo man das, passt jetzt irgendwie gar nicht, ne?
Er macht halt schon Hand sehr gezielt. Ja, also genau. Also am Ende den Brutus getötet hat, das war halt so, der Typ soll mich nicht mehr nerven, der hat mich hart genervt in der Vergangenheit.
Ja.
Jetzt mal gelinde gesprochen.
Mhm.
Aber die Kids haben ihm nie ja Böses getan, deswegen wollte er ihnen auch nicht Böses. Und er hatte halt nur dieses Ziel, halt reich zu werden, in Anführungszeichen. Ja.
Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass dieser Brutus-Charakter so ein diese Maske, was ein Überbleibsel eigentlich war aus den alten Filmen, aus dieser Kantina-Szene.
Aus der Kantina-Szene wurde wieder irgendjemand
die da
ausgearbeitet.
War ausgearbeitet und sollte eigentlich gar nicht erst drin sein. Und was kam denn
noch? Also auf jeden Fall, es gab wohl Filmaufnahmen, und man hat ihn rausgeschnitten.
Ja, genau. Fand ich auch spannend, aber ich hatte den auch sehr präsent. Also es war jetzt nicht für mich irgendwie so, neu irgendwie was und auch so, ach nee, und, doch den schon mal gesehen. Und ja, fand das ähnlich schön wie also Book of Boba Fett, die Szene, wo er da in diese kleine Bar einfällt und da sitzen einfach die Freunde von Luke, die man dann vielleicht nur kennt, wenn man halt diese rausgeschnittenen Szenen kennt, gesehen hat.
Die man auch in Rogue One getroffen hat.
Waren die in Rogue One?
Ja, die waren in Rogue One auf Shatter. Da haben sie die kurz auf dem Weg, meine ich, in der Stadt getroffen.
Okay, das weiß ich nicht.
Meinst du gerade hier den Doktor Dingenskirchen und Ponda Baba? Nee, aber der, du meinst was anderes, ne? Du meinst die, es gibt wirklich so eine gecuttete Szene, die nie verwendet wurde, mit zwei menschlichen Darstellern. Die wurde in Boba Fett, genau, wurde da nochmal, da kommen ja diese Raider, die sind ja da in dieser Bar drinne und bedrohen halt da die ganzen Gäste. Und die beiden, die da sitzen, das sind quasi die in dieser geschnittenen Szene aus Episode 4 eigentlich wären.
Genau. Die externe Szene von, guck mal da, was ist da? Stern kam, Kampf zwischen zwei Raumschiffen und so. Und die geht halt relativ lang und die ist halt dann einfach dem Shit zum Opfer gefallen. Und ist auch relativ spät, erst so vor ein paar Jahren mal rausgekommen irgendwie, ne? Dass es die gibt.
Genau. Ja, stimmt. Genau, das hat man ja aufgegriffen.
Und das Alien-Design, so guter Mix aus neuen Figuren, also Figuren aus den neueren Werken jetzt und alte bekannte Figuren. Und auch sehr schön, das war jetzt gerade die letzte Folge, mein Rewatch, die ich gesehen hatte, auf diesem Luxus-Planeten, da in dieses Luxus-Bar, dieses Monster, was da einfach nur gute Geschichten erzählt bekommen haben will, während es da in seinem Schlammbad sitzt.
Ja, da haben wir auch einen kurzen Hut gesehen und ich keine Ahnung, wie diese Rasse heißt, die so ein bisschen wie eine Schnecke mit Beinen und Füßen hat.
Ja, also waren relativ viele dabei. Und ja, ich fand auch die Szene mit dem Hutten sehr schön und dann, oh nein, Sir, nein, nicht schon wieder.
Nicht schon wieder.
Das fand ich auch sehr schön.
Ob das sexuelle Belästigung ist, weiß es nicht.
Vor allem auch dieses das Offenlassen, das, was dann nicht schon wieder, ist er ihn jetzt oder leckt er ihn nur ab oder was? Also,
ja, stimmt.
Das fand ich sehr schön. Ich habe mich auch gefreut, dass nebst Carrie Condon dann in eben jener Folge auch Julie Ann Emery als Hotelier-Dame da auftaucht. Auch die kennt man aus Better Call Saul. Wie hieß sie denn da? Betsy Kettleman. Auch in so einer ähnlichen Rolle, sag ich mal, so ein bisschen schickimicki und naiv. Das passt aber auch sehr gut. Und
ja, die hat ja auch Gefühl, wenn ich gerade so sehe, ist aber Disney auch Dauer gebucht.
Ja.
Also sie war die Stimme von Friday in seit Ultron, also Age of Ultron. Und dann komplett durch.
Ja. Auch optisch gab es sehr viele schöne Momente und wenig, wo man irgendwie sagt, das sieht jetzt irgendwie komisch aus oder nicht schön aus oder so. Oder so,
es dass man sah komisch aus auf den ersten zwei Folgen, weil das so überhaupt nicht ein Setting war, was man mit Star Wars verbindet. Es war ja so, vielleicht fangen wir da mal, in die ersten Folgen mal nochmal rein.
Ja.
Die ersten Folgen sind wir ja nur auf Ad-Ad-Ellen.
Ja.
Und das war ja so wie so eine typische amerikanische Vorstadt in irgendeinem futuristischen Setting.
Ja, also vom Landscape her sah es irgendwie aus wie, wenn du jetzt das CGI wegnimmst, dann siehst du irgendwie die Stadtszene von Berlin irgendwie. Also der Turm sah schon irgendwie sehr aus wie der Fernsehturm hier aus Berlin. So das angelegt. Tatsächlich auch sehr interessant, dieses so, also schon irgendwie moderne Fahrzeuge, aber die fahren da irgendwie alle so, hören so Schienen und so, aber es gibt auch irgendwie Hoverbikes. Und auch da haben sie ja relativ lange irgendwie, zumindest für den Zuschauer auch ein Geheimnis drum gemacht, was ist da eigentlich und wie, was und warum und wer weiß was.
Und Ja, das war vor allen Dingen, also am Anfang dachte man, wo ist man da? Ist man, kennen die Neuen der Republik? Also es war ja gar nicht so wirklich bekannt, dass die so abgeschottet gelebt haben. Das wurde ja erst mit, als die auf dieser Piratenbucht angekommen sind.
Und die dann genau, so, in der zweiten Folge.
Du hast, was nicht die dritte?
Nee, in der zweiten kommen die da in diese
Piratenbucht. Okay.
Ja, auf jeden Fall so. Credits der alten Republik. Oh mein Gott.
Genau.
Also da war so wirklich.
Die Kinder sagen ja auch, die kommen aus Ad Atin und die alle, die denen das halt erzählt wird, die reagieren ja auch sehr unfassbar damit. Also als wäre es halt quasi, als würde man sagen, man kommt aus Atlantis.
Ja, ja, genau. Ja.
Und das gibt's auch gar nicht und das kann ja gar nicht sein. Also von daher, da merkt man schon so, okay, irgendwas stimmt da mit diesem Planeten nicht. Mhm. Was ist da los? Ne? Also, und das hat so interessant gemacht. Also die ersten zwei Folgen, dass die wieder zu zweit rauskamen, die haben einen direkt dann auch da reingezogen in diese ganze Thematik. Also ich fand das richtig gut. Ja.
Ja, und ich war auch wie Wim, der da in diesem kleinen Shuttle sitzt und so, boah, oh, und da guckt und staunt und ne, also das sind die Piraten.
Großen Augen.
Das, genau. Ja, da, das fand ich sehr schön inszeniert. Also die Szene beim ersten Mal gucken sehr gut funktioniert.
Ja, die Piratenbucht hatte
so, dass man sich da so reinfühlt.
Stil.
Ja, und vor allem auch als dann älterer Fan bist du auch schon so, okay, wo ist was Bekanntes zu sehen irgendwie? Mhm. Wo taucht jetzt irgendwie was, dass man das ist? Ach, hier, guck mal da, aber ja, war dann doch sehr viel dabei und nur vage irgendwas zu erkennen.
Also man merkt, hat er echt so gemerkt, dass die wieder so einen, bei diesem ganzen Piratenthema irgendwie so aus sich Piratenfilms Anleihen gemacht haben. Diese Piratenbuchten, dann noch alles mit Seilen irgendwie angedockt. Mit Beibooten mussten die Leute quasi von dem Anlegeplatz in die Bucht rüber getransportiert werden.
Dieses, hatte was. Dieses komische Vieh, was dieses Boot da steuert, ne?
Gefühlt Plastikfolie irgendwie abgedichtet.
Ja, genau. Und ja, dann halt die ganzen Viecher, die da irgendwie zu sehen sind, wie rau und dreckig es da einfach aussieht. Das wäre sehr schön, ja.
Ja, also ich fand es gut eingesetzt. Also dieses kleine Tierchen, was du gerade meinst, das ist ein Teak, habe ich gerade gerade nochmal geguckt.
Okay.
Und das kennt man tatsächlich aus der Endo, nicht aus der Endo, aus der na, wie heißen die nochmal von dem Planeten Ewoks? Diese Ewoks-Serie kennt man die nur. Okay. Und da haben sie hergeholt.
Ja.
Und jetzt halt in dieser Serie.
Ja, ja. Die eine Szene da, dieses, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge, wo da diese Holo-Figuren da angetanzt kommen, das war auch irgendwas aus dem Holiday-Special oder irgendwie sowas.
Genau. Das hat man einfach daraus gezogen.
Ja, ja, kannte ich nicht, aber es ist, war mir relativ klar, dass das irgendwas Existierendes sein wird. Irgendwie,
ich wollte gerade sagen, wenn man es weiß, ist es witzig, ist es total interessant, dass man es genutzt hat. Wenn man es nicht weiß, stört es auch aber auch gar nicht. Ne?
Also ja,
es ist,
genau.
Ich wusste
nicht, irgendwie extrem nicht, auffällig oder so.
Ja. Und taucht dann später nochmal auf. Ne? Also irgendwie,
genau, stimmt, es kommt zweimal.
Jot da irgendwie die Sachen durchsucht und so. Ja, sehr schön, auch der Roboter tatsächlich, der Androide, der SM33 oder SMI.
SMI, ja genau. Schöne Anspielung.
Gesprochen von Nick Frost im Original.
Ja, und wahrscheinlich auch Mocap irgendwie, weiß man da was? Hier steht Rob Ramsdale serves as performance artist for SM33. Also hat ihn wahrscheinlich nicht gespielt, sondern nur gesprochen, aber man hat sehr gemerkt, das ist Nick Frost, das passt, also
ja,
das ist, auch im Deutschen kam das ganz gut rüber, das Spiel von ihm und halt dieses Ding mit, ich kann nicht sagen, dass ich mich an den erinnern kann. Und so, ja.
Hör doch genau zu.
Und dann der Plot-Twist irgendwie in der dritten Folge oder was. Er kann es nicht sagen, weil er es nicht darf. Ja. Und also, okay, gut. Ja, jetzt macht Sinn.
Ja, wird sehr gut mitgespielt. Also ich finde, also dieser Android oder der Droide, sehr gut gemacht, und es greift halt auch diese Piratenthematik einfach sehr, sehr gut auf und passt so super in diese Serie hinein. Zusammen aber auch mit dieser Witzigkeit, die er dann hat. Also ist diese Folge, wo die auf diesem anderen Planeten sind, wo er dann den Jude Law Charakter als Baby bezeichnet und sowas alles.
Ja, Babysitter-Modus also, aktiviert.
Ja, genau.
Komm, Baby. Also,
super witzig. Also für die Serie kann ich das sofort akzeptieren. Ne? Mhm. Also in einer anderen Serie hätte ich es jetzt vielleicht weniger akzeptieren können. Aber ja, hier passt es einfach voll rein und sehr gut gemacht. Also sehr, sehr gut geschrieben.
Wo du jetzt gerade witzig sagst, das war ja immer schon, oder grundsätzlich hatte ja Star Wars immer so ein, hier und da so eine leichte Komik. Manchmal war sie ein bisschen on the nose, zu hart. Zum Beispiel irgendwie in Episode 3 fand ich R2-D2 so ein Motto.
Ja, war ein bisschen drüber.
Übertrieben. Ja. Genau, war ein bisschen drüber einfach. Acolyte war dafür so überhaupt nicht witzig. Sie wollten in Ernsthaftigkeit durchziehen. Und das war jetzt wieder so eine, es hatte so eine Leichtigkeit dabei.
Mhm. Insgesamt. Ja, man hat sich nicht zu sehr ernst genommen. Ja.
Nicht zu sehr ernst, aber auch hat sich nicht lächerlich gemacht. So ein bisschen halt genau, so Augenzwinkern dabei.
Ja, und in Rogue One halt mit dem sarkastischen K2SO.
Was ja, der war da, natürlich so ein bisschen Comic Relief.
Genau, aber, was damit begründet wurde, ja, das ist irgendwie ein Nebeneffekt der Umprogrammierung dieses imperialen Druidens. und da freue ich mich ja sehr, den jetzt in der zweiten Staffel wiederzusehen. Zusammen mit Ben Mendelsohn als Orson Krennic, den wir auch wiedersehen werden. Und ja, ja, was mir war wirklich auch schön, dass er die ganze Zeit immer humpelt irgendwie.
Das ja, wie so mit so einem Holzbein oder irgendwie. Also insgesamt wirklich stimmig, der Charakter.
Ja. Und das ist immer dieses sehr, sehr ikonische Laufgeräusch von ihm gehört, fand ich auch sehr schön.
Ja, so gesehen hat er noch eine Augenklappe gehabt.
Ja.
Stimmt, ja, durch diese Maus oder Ratte oder was ist da im
Auge? Genau, dieses Vieh, wo es ja auch so Gerüchte gab irgendwie oder Theorien so. Das ist irgendwie, da drin lebt der Geist von seinem alten Captain weiter oder so, oder irgendwie, ne, weil dieses Vieh dann doch relativ häufig irgendwie aufgetaucht ist.
Ja, wobei am Ende gar nicht mehr so viel, am Anfang auf jeden Fall.
Ja. Und ja, halt dieses Ding mit der Droide wurde umprogrammiert und ja, wird dann mal kurz zum Killer-Roboter.
Aber ich, wie gesagt, ich bin da super zufrieden. Aber es war sehr wenig Droiden in der Serie, oder? Also ich, gut, ich meine,
die Droiden auf Ad-Aten, die ja, Babysitter. Kann man
diese Kamera oder ja, die, was auch immer Droiden.
Ja, die wirkten irgendwie sehr komisch, ne? Also es war so kurz vor irgendwie so ein bisschen mehr noch irgendwie Chromfarben oder so, dann hätten sie zu sehr wie die Dinger aus den Iron Man bzw. Avengers-Film gewirkt.
Iron Legion, meinst du, glaube ich, oder?
Ja, genau. Die wirkten irgendwie komisch, ne? Aber
Und alle aber auch so voll den Respekt vor den Dingern. So, als der Vater vom Wim irgendwas runtergeladen hat, ja, irgendwie sowas. Sie haben einen hohen Energieverbrauch.
Ja, eine Energiespitze.
Eine Energiespitze an ihrem Terminal. So. Und er so, was haben Sie in Ihrem Rücken? Zeigen Sie Ihre Hände.
Nichts, ja, das fand ich auch sehr schön. Ja. So, zeigen Sie mir bitte beide Hände gleichzeitig.
Ja, da habe ich noch vermutet, steckt er sich das jetzt hinten rein und er macht dann beide und kommt dann, ja, ist in Ordnung, dann gehen sie wieder.
Ja, das fand ich sehr schön, irgendwie dieses, dann doch so ein bisschen vergaukeln irgendwie.
Ja, aber wie gesagt, ansonsten haben wir, naja, gut, am Ende haben wir ja noch einen großen Druiden quasi, der ja dann quasi die komplette Stadt kontrolliert oder den kompletten Planeten. Man erfährt halt sehr wenig über diesen Planeten und das macht es halt so schwierig, da irgendwie das ich weiß es nicht, also bei mir kam das noch nicht so ganz an. Ich kann es so akzeptieren, ich kann es so sehen, dass das ein Planet ist, der ja von einem riesigen Druiden kontrolliert wird, warum auch immer, der Geld produziert. Aber ansonsten, was ist da vorher auf diesem Planeten passiert? Ne? Gab es vielleicht wirklich mal so einen Aufseher, der dafür zuständig war und dann halt diesen Druiden implementiert hat, dass man die Leute noch besser kontrollieren kann? Oder was ist da? Also das wird nicht so ganz erklärt oder ausgeleuchtet.
Ja, genau, das bleibt jetzt bis zum Schluss irgendwie offen, wie und was und genau. So. Aber also ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass dass der Supervisor einfach von Anfang an so ein Druide war, weil reicht ja, ne? Also.
Aber hätten wir dann nicht auch auf dem anderen Planeten so einen Druiden in dem Turm gehabt?
Ja.
Tendenziell, also, ja. Das waren ja alles irgendwie.
Gehörten ja zusammen so, ne?
Theoretisch, ja, weiß man nicht, ob der andere Planet auch mal eine Prägestätte war, ne? Das bleibt irgendwie aus.
Aber es wundert mich, dass das Imperium, der militärindustrielle Komplex, der auch total drauf war, irgendwie, ich muss hier alles finanzieren, auch für meine Flotte. Mhm. Das waren ja gefühlt die gleichen Leute und vor allem Palpatine, der alles wusste, gefühlt. Der kennt ihn nicht.
Ja, aber wird das nicht auch so ein Stück weit erklärt, dass, wie war das denn noch, was sagt denn nochmal dieser Druide am Ende, dass die letzte Nachricht von der Republik kommt und danach verändert sich ja die Republik in das Imperium, in das erste intergalaktische Imperium. Das heißt also, da muss es ja irgendwo den Schnitt geben. Ne? Der Druide kennt ja die Jedis, weiß aber auch, dass die Jedis gefährlich sind. Also da muss es ja irgendwo den Schnitt geben.
Genau.
Dass also er dann ab dem Punkt quasi abgetrennt, dass der Planet dann quasi abgetrennt wurde oder nicht mehr extern besucht wurde.
Gefühlt also 20 sich auch, Jahre, ja.
Ja, es bleibt. Weil es sammelt sich auch ganz viel Staub in dem Raum. Damit wird das wird ja gezeigt. Also von daher, ich kann das schon irgendwo verstehen, dass man dann an diese Geldreserven nicht mehr gekommen ist. Und es wird ja gemutmaßt, dass diese Geldreserven dafür dann sorgen, dass die erste Ordnung quasi Geld hat am Ende. Ja. Ne? Weil das ist ja jetzt zugänglich.
Dass sie das noch ownen, ja. Müsste man uns halt noch erzählen. Also es, irgendwo muss man noch mal irgendwie ein bisschen erzählen, wie das zustande gekommen ist und ja, wer da wie was gewusst haben hätte können und so. Und
genau, wer hat geheim, den Planeten abgetrennt, genau.
Genau, und sowas wie geheim war das? Was war auf den anderen Planeten irgendwie?
Genau, was ist der Zusammenhang zwischen den Planeten auch? Weil es waren ja irgendwie 9 Planeten. Na, haben alle 9 Geld produziert oder haben die anderen 8 irgendwas anderes produziert, was halt wichtig ist.
Genau.
Das bleibt halt alles noch komplett offen.
Was mich dann gegen Ende auch halt gewundert hat, so es kommt ja dann seit Ewigkeiten mal wieder ein Schiff vorbei und sammelt Kredits ein, oder? Also so
eine kleine
eigentlich schon, ne? Es wird auch irgendwie nicht weiter ein Thema draus gemacht. So, es kommt mal wieder ein Schiff und auch diese, wo da die Landeplattform da aus dem Rasen rauskommt, das wirkt ja auch zugewachsen irgendwie.
Die Leute wussten gar nicht, dass da eine Landeplattform ist.
Stimmt,
ja. Also da wird irgendwie wenig Thema draus gemacht, dass mal wieder ein Schiff vorbeikommt und Kredits einsammelt. Oder andersrum auch irgendwie mal irgendwie vorher gesagt wird, so ja, es war schon ewig kein Abgesandter mal hier und hat irgendwie Kredits eingesammelt. Sie machen ja auch relativ lange ein Geheimnis draus, für den Zuschauer zumindest, was wissen die Bewohner, die Erwachsenen irgendwie von ihrem Schicksal irgendwie, wissen sie, was sie da
oder auch von ihrer Tätigkeit machen, alleine, ne?
Genau, von ihrer Tätigkeit irgendwie.
Also die Erwachsenen wissen doch, wo sie sind auf einer Welt und dienen halt hier dieser Prägestätte quasi, also sind dafür da, Kredit zu produzieren und irgendwann kommt die alte Republik und holt mal ein bisschen Geld ab und die dürfen nicht verlassen, weil das ist halt hier mehr immer der Schatz.
Ja,
das wird doch, glaube ich, so mehr oder weniger gesagt auch, oder?
Ja, das kommt so ein bisschen durch, genau, dass sie wissen, dass sie da abgeschieden leben zu ihrer eigenen Sicherheit und so.
Genau.
Und schon wissen, da draußen gibt's noch was, aber bleibt mal besser hier, ne? In dem goldenen Käfig.
Hier ist doch schön.
Genau,
der goldene Käfig. Perfekt beschrieben. Ja, also ist ja auch ein schöner Planet, ne? Also wie du ja sagtest, ne, es wirkt alles so ein bisschen so vorstadtmäßig, ja, ne? Alles ganz gediegen, ne? Jeder hat so seine Aufgabe, jeder hat so seine Arbeit und allen geht's gut. Aber trotzdem ist ja da draußen noch ganz viel und ja, aber trotzdem dürfen sie ja nicht weg, ne? Sie werden ja beobachtet durch diese Aufpasser-Droiden, die da umherlaufen, dass da bloß keiner irgendwie über die Stränge schlägt.
Es gibt ja, ja auch keine Raumschiffe. Also sie können ja selber auch aktiv nicht den, ja, den Planeten verlassen.
Nein, das stimmt.
Nee,
das
und dann stimmt. Hast du natürlich, alle sind irgendwie so so committed quasi in diesem Leben. Und dann hast du natürlich diese die Firm, die so die Rebellin ist, die das ja schon eher die Rebellin ist. Wim ist mehr so der Träumer, Abenteurer Guy. KB ist so die beste Freundin von Wim. Und Konterpart halt natürlich Neil mit, der natürlich mehr so zum Wim, der so ein bisschen ängstlich, ein bisschen, wo bin ich hier, ist und der dann nachher quasi auch in dieser typischen Coming-of-Age-Reise einfach so seinen Mut gewinnt. Also wie mit, wie heißt das noch, mit Zauberer von Ost, mit dem, mit der Roboter, der gewinnt doch das Herz, der den Mut dann sich fasst und dergleichen.
Der Löwe ist das doch, glaube ich.
Der ist Löwe, okay, ja.
Genau. Ja. Nee, also die Kinder haben alle so ihr Päckchen in Anführungsstrichen, ne? Also der Wim, der da ohne Mutter aufwächst anscheinend und der Vater, der dann quasi nur auf Arbeit ist und selbst wenn er nach Hause kommt, muss er noch arbeiten. Und ja, der da keinen Ansprechpartner hat für das, was ihn da wirklich beschäftigt und sich dann halt in diese Traumwelt quasi verliert. Ne? Ich glaube, das ist auch so das, was halt so ein bisschen auch dieses Star-Wars-Thema so ein bisschen ausmacht, finde ich. Weil das ist halt auch so, ne, wenn man so zurückdenkt als Kind, ne, das ist natürlich so eine fantastische Welt und ja, man ist dann mit dem Kopf ganz woanders, wenn man dann an Star-Wars denkt und ja.
Das hat das einfach perfekt wiedergespiegelt, wie es wahrscheinlich sehr total. Vielen Kids damals irgendwie ging.
Genau, und da können sich halt die Kinder wiederfinden in der Serie, als auch die Erwachsenen, sage ich jetzt mal, ne? Weil man da ja schon auch so, vielleicht war ich auch mit, keine Ahnung, 10, 11, 12, war man vielleicht auch so, dass man da so ein bisschen, ja, träumerisch unterwegs war.
Ja, und das spiegelt passt natürlich so. Der Charakter von also Crimson Jack einfach oder Silvio spielt natürlich dann so die Realität wieder. Die Realität ist halt nicht böse, nicht schlecht, sondern Grauschattierung ein bisschen geht nicht mehr.
Genau, ist halt alles ernst. Es ist gar nicht dieses Abenteuer und keine Ahnung was, sondern es ist halt wirklich ernst. Und es geht hier um, naja, was heißt Leben und Tod, aber es geht hier halt schon um eine ernste Sache. Und am Ende zählt im Grunde genommen ja nur Cold Hard Credits. Ja, genau, das ist dann diese ernste Komponente. Aber finde ich halt gut, dass damit halt auch sehr, sehr gut gespielt wird während der ganzen Serie. Von daher, das ist vollkommen in Ordnung. Und über diese 8 Folgen hinweg wurde das echt gut transportiert, ja.
Ja, das finde ich auch sehr schön, ja. Der Vibe, der dann so transportiert wird. Und auch dieses digitale Buch, sage ich mal. Ne? Dieses Ding, wo man sich seine Geschichten irgendwie anguckt und immer wieder dieselben Bilder sich irgendwie anschaut und so. Das finde ich auch sehr schön inszeniert. Was ich sehr lustig und auch mutig fand, das zu machen, und das hätte, glaube ich, auch nur in dieser Serie funktioniert, die Szene, wo Wim sich das Lichtschwert nimmt und jetzt den Helden spielen will und dann einfach falsch rumhält. Was immer basiert ist auf so vielen Gags irgendwie so, ja, was wäre, wenn Luke irgendwie dieses Lichtschwert geguckt hätte und so zack und ups.
Aber es passt dann auch in dem Moment so, ne, dieses kindliche, dieses man will jetzt aber den Held sein, und dann dieses Unbedarfte, man macht das Laserschwert dann doch irgendwie aus Reflex oder aus Versehen falsch herum an.
Ja, und George sagt noch so, Wim, pass auf, das ist keine von deinen Geschichten.
Mach das nicht.
Ja, und ich musste sehr lachen und
Platte ist heiß.
Fand das sehr schön, ja, und es und dann aber auch zwischendurch so, also gerade auch zum Anfang auch so, wir haben einfach mal ein bisschen brutale Action, nicht zu heftig, ne, aber diese Schutzplatten, die SM33 da an seinen Händen hat, die dann einfach mal vom Dagegenschießen heiß geworden sind und irgendwem ins Gesicht drückte. Mhm. Und die Kinder auch so, das war jetzt nicht so gut.
Ja, das war nicht heiße Metall haben wir ja auch in Kevin allein zu Hause gesehen.
Ja.
Also von daher, Gewaltlevel war jetzt so auf, ich würde sagen, ein bisschen unterm ersten, unter Episode 4.
Ja, also ja. Ich fand es auch okay irgendwie und
Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir nicht irgendwie 300.000 Menschen getötet haben mit der Explosion des Sterns oder über all der Rennen rede ich gar nicht, sondern wirklich so, was man halt gesehen hat, so im Face-to-Face-Dialog.
Ja. Das Schiff finde ich auch sehr schön, die Onyx Cinder. Mit diesem Plot-Twist, mit diesem drückt niemals diesen Knopf. Und wir schon relativ früh gezeigt bekommen, so in Szenen. Aha,
der Knopf wird gedrückt.
Wir hatten schon einen Knopf, der nicht gedrückt werden sollte. Auch dieser Knopf wird irgendwann nochmal gedrückt.
Es passt natürlich wieder in dieses Piratending. Wir tarnen uns und also das wird total bedient.
Genau. Also dieses so, auch so, man ist so wie Rumpfabsprengung, so, man kann sich überhaupt gar nichts drunter vorstellen. Und dann turns out, war einfach ein Transporterschiff von damals und der ehemalige Captain hat da mal ein bisschen Panzerung drumherum gebaut und noch ein paar Triebwerke hinzugefügt für bessere Navigierung und so. Und was ja dann auch erst gegen Ende dann irgendwie klar wird, ne, wie sie dann von diesem Planeten, also am Anfang kommen sie von dem Planeten runter und irgendwann wird dann klar, okay, ja, hier ist die Barriere und da kommt man nicht durch und so und bla. Und dann heißt es ja noch in der Piratenbucht so, was, wie seid ihr an den Kanonen vorbeigekommen und was für Kanonen? Na gut, egal. Denkt man nicht drüber weiter nach. Da wird einem halt später klar, okay, das Schiff konnte da durch die Barriere durchfliegen, weil es halt auf der Whitelist steht sozusagen, vom Verteidigungssystem.
Und offensichtlich nicht auf der optischen Whitelist, sondern
irgendwie anhand irgendwelcher Signale, die gesendet werden. Da hätte man irgendwie noch so, ja, es ist ein älterer Code, aber er stimmt.
Ja, stimmt, hätte man nochmal reinbringen können, ja.
Das hätte man nochmal irgendwie machen können und offensichtlich das irgendwie auf Signalen basiert und nicht auf Optik. Und auch dass die Barriere, dass diese Barriere und dann fliegt man durch und dann kommt eigentlich nochmal der eigentliche Planet erst. Das fand ich auch ganz nett.
Das hat man so in der ersten Folge gar nicht so unbedingt gesehen.
Genau.
Da dachte man so, man war so ganz normal Atmosphäre, Stratosphäre, alles klar, ich bin im Weltall und dann diese Barriere ist doch ein ganzes Stückchen größer oder von den Ausmaßen einfach, ja?
Genau, was halt auch Sinn macht, dass was wahrscheinlich sich gedacht wurde, so damit dann die Schiffe, die dann trotzdem versuchen durchzukommen und abgeschossen werden, nicht direkt auf den Planeten stürzen, sondern halt dann zerstört da in näherem Orbit irgendwie rumfliegen und alle paar sammeln wir mal den Schrott ein oder so. Das war, glaube ich, so der Sinn und Zweck dahinter. Also im Zitzel war halt alle paar irgendwie so, huch, da ist wieder ein Raumschiff runtergekommen, nanu. was ist denn da los? Und Und ja, also das ist auch so, was die Serie so für mich ausgemacht hat, so, dass man immer so ein bisschen was am Rätseln hat und aber nicht alles irgendwie aufgeklärt wird, ne? Und
halt. Ja, was aus dem Captain geworden ist, weiß man ja nicht, oder?
Genau. Wir wissen nicht, was aus dem Captain geworden ist. Wer war das? Da könnte man jetzt für Staffel 2 noch irgendwas machen.
Oder hatten wir eine Leiche noch auf dem...
Ich überlege gerade, ob SM33 irgendwie erzählt hat.
Es gab, glaube ich, eine Leiche auf dem... Oder so einen verwesten Körper, glaube ich.
Es gab mehrere irgendwie Skelette, die da...
Genau, stimmt.
Die da irgendwie, noch rumhängen.
Stimmt, ja.
Aber ich weiß nicht, ich glaube, Smee, weiß nicht, sagt er, dass sein Captain tot ist oder so? Ich weiß gar nicht. Dadurch, dass er ja auch sich nicht an alles erinnert oder erinnern kann oder darf.
Also die, Die Fern, die sagt doch, dass sie den Captain quasi aus der Luke quasi geschmissen hat und sie jetzt quasi der Captain ist dadurch. Aber ob da der Körper irgendwo gefunden wird von dem Captain, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Nee.
Aber ja, ich glaube, sie sagt es ja nur dann mit sie gemäß Piraten.
Genau, damit sie die Kommentare das Kommando geben kann, ja, stimmt.
Ja, genau. Ja, da ist auf jeden Fall noch irgendwie Raum für eine neue Staffel. Ja. Oder andere Geschichten irgendwie. Und
also würdet ihr denn lieber von den Kindern erfahren, also dass man da ein bisschen weiter drauf eingeht, oder doch eher mehr von dem J oder wie auch immer man ihn jetzt quasi nennen möchte, von dem Jude Law?
Ja.
Ich glaube, da ist es halt die Kombination halt auch. Hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass die auch nochmal was neu, also die Gang also nochmal zusammenkommt und dann
Also ich stelle mir dann eine zweite Staffel schwierig vor, wenn man Jude Law dann, also diesen, ne, diesen Bösewicht in Anführungsstrichen dann nochmal, das müsste man echt gut verpacken. Mhm. Aber ich kann mir jetzt gerade noch nicht so ganz vorstellen, wie man das am besten macht, damit man, damit das Hand und Fuß hat. Ne, also damit er quasi nochmal auf Abenteuerreise geht mit diesen Kindern, den er ja eigentlich in Anführungsstrichen was Schlechtes wollte am Ende. Mhm. Ob das nochmal irgendwie zustande kommt.
Er wollte den Kindern nicht Schlechtes. Also ich glaube, er hat die Kinder schon irgendwie.
Also er hat sie ja schon bedroht, einfach nur um sie gefügig zu machen, in Anführungsstrichen. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Mhm. Damit die halt ihren Eltern nichts erzählen. Ne? Also deswegen hat er sie ja quasi bedroht und ne, zur Not schlitze ich euch auf, so nach dem Motto.
Ja, wobei, da muss ich sagen, also da war er hundertprozentig von seiner Gier getrieben. Als er erfahren hat, auch in dem Hotel, wir reden bei Aten, reden wir über die über eine Prägestätte der alten Republik, da sind bei dem alle Sicherungen durchgebrannt und der hat einfach wie ich den Paradies gefühlt für sich gesehen. Also und der hätte die Möglichkeit einfach gehabt, auch in der hier beim Supervisor. Das fand ich auch immer wie Supervisor. Supervisor.
Die Betonung. Okay. Also, ich weiß nicht, wie es im Englischen war, aber im Deutschen war es immer Supervisor, ne?
Ja, also.
Das klang ein bisschen merkwürdig, ja.
Also, er hätte der an der Stelle ja auch einfach den Vater töten können, zack, auf die Mutter gehen und was soll mich aufhalten, die beiden Kinder? Also, wenn er wirklich jetzt böse in Form von, ich glaube, er hatte diese Drohgebärde, ob er jetzt geblufft hat, also ich dachte, er hätte geblufft, größtenteils. Weil er, wie gesagt, er wollte, er wollte die nicht, er ist kein Mörder in Form von der Mordlust kämpft, sondern er will eigentlich, er hatte das Ziel, irgendwie diesen Planeten da sitzt. Unter Kontrolle und auszubeuten. Aber ohne, dass er jetzt die Piraten.
Wobei er doch schon sehr in Kauf genommen hat, dass die Piraten auf ihren Bagagen quasi die Leute da unter Kontrolle bringen und auch in die Städte schießen und sowas alles. Also von daher, ich weiß es nicht. Also ich fand ihn schon am Ende ein bisschen arg böse, ne? Also nicht mehr so ganz kinderseriengerecht böse, wenn man das so sagen kann. Ja, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, deswegen in der zweiten Staffel, ich kann mir da die Kombination aus ihm und nochmal den Kindern schlecht vorstellen. Es muss schwierig, gut verkauft werden.
Gebe ich zu. Genau, also vielleicht ist dann auch der beste Grund, warum man das nicht machen sollte.
Also ich hätte voll Bock auf Jude Law. Wie gesagt, also ich bin nie der große Jude Law-Fan gewesen, aber jetzt so in dieser Serie funktioniert er für mich fabelhaft. Ne? Also macht das richtig toll im Zusammenspiel mit den Kindern. Wie gesagt, ne, dieses mal so angetrieben, das macht für mich vollkommen Sinn, hat Hand und Fuß und deswegen, also in der zweiten Staffel will ich auf jeden Fall sehen, aber wie gesagt, ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber ich bin da ganz offen für.
Ja. Es muss auf jeden Fall auch ein Zeitsprung irgendwie sein, weil bis da jetzt was passiert und Produktion losgeht und so, ne? Da muss irgendwie.
Klar, das ist beim Arbeiten mit Kindern ja sowieso immer mal das Thema.
Genau.
Das dass man dann auf jeden Fall einen Zeitsprung macht, wohin das dann geht. Und wie gesagt, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, es steht ja im Raum, dass einer der Charaktere oder mehrere Charaktere, je nachdem, auch bei in dem Mando und Grogu-Film quasi mit auftaucht, wer das dann am Ende sein wird. Ich weiß es nicht. Also es könnte vielleicht ein ehemaliger Jedi-Schüler sein, der dann irgendwie im Film auftauchen könnte. Also wäre schön, aber wie und ich kann es mir halt echt noch nicht vorstellen. Aber im Moment finde ich das aber auch ganz gut bei Star Wars, dass man sich da so ein bisschen bedeckter hält als noch vor ein paar Jahren, wo man halt gefühlt alle zwei Wochen einen neuen Film angekündigt bekommen hat, mit einem halben Plot, mit einem halben Storyboard. Von daher, ich bin da sehr, sehr offen und gespannt, ja.
Ich möchte Timothy Olyphant wieder haben.
Ja, stimmt. Den würde ich auch gerne noch mal sehen.
Wen?
Ja.
Timmy Olyphant, der auch in wie heißt das? Mando mit dem Sandwurm.
Und Mongo. Der Sheriff in der Stadt quasi.
Ja.
Ja, der immer der Sheriff ist.
Der aktuell, glaube ich, immer noch in einem Bagdad-Tank liegt, sagt man.
Ja.
Ja, stimmt. Ja, genau.
Ja, der ist die wärmste Empfehlung für Justified. Kurzer Aufschwung.
Stimmt, der spielt damit, ja.
Ich finde das sehr lustig damals, dieses da ist einer wie du und man sieht ihn irgendwie und sieht irgendwie, das ist die Rüstung von Boba Fett, aber da steckt nicht Boba Fett drin. Irgendwas ist komisch.
Das ist nicht deine Rüstung.
Ja, genau.
Ich hab's gefunden.
Also seid ihr denn insgesamt zufrieden mit der Serie oder wie?
Ja, total. Insgesamt bin ich zufrieden mit der Serie. Also ich hatte jetzt sehr viel Spaß damit. Das hat sich so vom Feeling her war es halt dadurch, dass es losgelöst war von allem anderen. Das ist halt ja wirklich wie Goonies in Space irgendwie so funktioniert hat und ja, bei Range Hitting wurde immer mal wieder diskutiert, so hätte man das jetzt auch, oder wurden die verschiedenen Leute auch gefragt, so hättet ihr das auch geguckt, wenn es nicht mit Star Wars gewesen wäre, hätte dann vielleicht anders funktioniert, man weiß es nicht. Ich fand es sehr schön, dass man immer mal wieder so Anspielungen hat, so halt, wenn du die alten Sachen kennst, hast du irgendwie da das irgendwie gesehen oder verstanden, ne? Irgendwie Szenen, Settings oder so oder halt entsprechende Sätze irgendwie, wo mal was angerissen wird.
Ja, es gibt ganz viele Referenzen zu, nicht nur zu Star Wars, sondern auch zu anderen Filmen und Serien. Also John Watts ist ja da auch, glaube ich, so ein bekannter Name und da passiert ganz viel.
Showrunner, glaube ich sogar.
Ja,
also der war ganz häufig, hat die meisten Drehbücher hier geschrieben.
Und zweimal Regie geführt hat er, ne? In der ersten und letzten Folge, meine ich.
Erste und letzte, genau. Ja. Drehbuch hatte die ersten fast alle Drehbücher geschrieben mit.
Ja, die Folge von Bryce Dallas Howard fand ich auch wieder sehr schön. Folge 6 war das, Zero Folge Friends 6. Again. Da gab es auch wieder sehr viele Stimmen, die gesagt haben, ja, gib doch mal ihr und John Favreau irgendwie einen Film. Das wird schon.
Das wollte ich gerade noch ansprechen. Da gab es ja diese eine große Krabbe quasi, Müllkrabbe. Und die ist ja wirklich, man hat die ja wirklich gemacht, ne? Also ist ja wirklich so Stop-Motion-mäßig gemacht worden. Und das finde ich so schön, das merkt man einfach. Und das hat ein ganz anderes Feeling, finde ich, als dieses ganze Digitale. Also von daher so schön, dass man das gemacht hat und dass man das halt auch aufgegriffen hat, gerade in dieser Serie, die halt bewusst mit dieser ganzen Thematik von dieser 80er-Filme, 80er-Serien spielt. Also von daher super, super schön und es passte sehr gut. Und deswegen, also die Folge ist wirklich super. Aus.
Ja, auch dieses so, hier sind diese komischen kleinen niedlichen Viecher, die hier so Schrott sammeln und sie sprechen irgendwas. Wir gehen dem mal hinterher und bin stellt fast so, ich bin wieder den Falschen hinterhergelaufen, verdammt.
Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, es ist die stimmigste Serie nach Mando, die wir so Andor. Andor hat einen anderen Vibe einfach komplett.
Ja, das ist nochmal was anderes, genau.
Genau, und aber so in der, wenn ich mir so angucke, ich bin ein sehr großer Ahsoka-Fan. Die Serie hat mir aber leider nicht so gut Oder hat so einen guten Eindruck hinterlassen einfach bei mir.
Ja, da hat man, glaube ich, zu sehr dann, man musste sich, glaube ich, zu sehr anpassen an Mando, weil das ja alles so ein bisschen Tie-In ist und von links und rechts kommen dann nochmal so Sachen. Und das hat halt den Charakteren nicht so gut getan. Man setzt ganz viel voraus, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es gibt ja auch 6 Staffeln.
7.
7 Staffeln.
Plus Rebels.
Rebels, genau.
Ja.
Von daher, ja, also es ist okay, aber für die Serie an sich, für eine Live-Action-Serie dann, doch ein bisschen zu wenig Charakterausarbeitung.
Ja.
Da bin ich das mal auf Staffel 2 gefand, aber also wie gesagt, die Serie jetzt hier, Skellig Crew und Crew, man wusste, wie wir anfangs gesagt haben, mehr oder minder gar nichts, außer Sudlow und Kinder.
Genau.
Und dafür ist es wirklich ein kurzweiliges, schönes, warmherziges Zwischenspiel gewesen, möchte man sagen.
Ja,
und komplett. Und am Ende haben sie noch einmal den großen epischen Star Wars-Moment gebracht. Sudlow vorm Fenster und sieht dieses seine Fregatte oder was auch immer. Also langsam.
Ja, genau. Ich habe noch ganz kurz gedacht, jetzt dreht das Ding und kracht irgendwie in den Turm. und sehr schön fand ich auch tatsächlich die Szene, wie Wim da steht und einfach durch das Loch guckt und da die X-Wings und die Fregatte vorbeifliegen sieht und einfach den Moment genießt und so, ja, genau, das hätten wir jetzt auch getan an seiner Stelle. Sein Vater ruft die ganze Zeit nach ihm, Wim, jetzt komm.
Und er und hat die Rebels Anspielung gesehen bei den B-Wings.
Ach ja, genau, ja, stimmt.
Sie hatten so einen Superlaser. Das gab es sonst nicht.
Genau, es gab, muss man auch kurz erklären, also man sah B-Wings und die, da haben wir die ersten Prototypen von in Rebels gesehen und die hatten da noch so eine schöne Superwaffe, die dann nicht in Produktion ging, wegen was irgendwie Interferenzen.
Hyperraum, mich gecrashed oder irgendwie sowas.
Genau,
oder irgendwie überlastet.
Interferenzen mit einem Hyperraumantrieb und noch was und sehr kostenintensiv und jetzt offensichtlich hat man die Probleme überwunden und das war ein sehr schöner Moment, tatsächlich diese 2 B-Wings, die da kommen und plötzlich mit dieser Superwaffe. Das ist
eine ganze Menge X-Wings, also das war jetzt nicht wenig.
Ja, und auch sehr schön vorher, da hatte ich auch noch mal ein Video gesehen, die Tage, in der 3. Folge kommen ja da X-Wings angeflogen, die speziell mit Betäubungswaffen schießen auch, ne? Auch da als Jod da die beiden Kids da in das Geschütz setzt und hier, da ziehen, da schießen, da drücken.
Stimmt.
Und Wim ist voll begeistert und weiß, das mache ich jetzt auch gleich und rennt schon mal los und grinst einfach nur, setzt sich hin und los geht's. Das finde ich auch sehr schön. Und ja, also insgesamt lebt die Serie wirklich davon, dass sie so losgelöst ist und aber doch sehr viel Star Wars auch atmet und in einem Setting irgendwie spielt und halt auch abseits davon aber auch so storymäßig die ganze Zeit noch so ein paar Rätsel aufgibt irgendwie, die bis zum Schluss aufbewahrt werden oder gar nicht oder nur lose aufgeklärt werden.
Von daher fand ich das gar nicht schlimm. Ob ich das geguckt hätte, weiß ich nicht. Es war aber insgesamt stimmig jetzt hier. Also von daher war ich durchaus zufrieden mit dem Ergebnis, was die da gemacht haben.
Ja, vollkommen. Sehe ich haargenau auch so. Ich bin mit wenig Erwartungen reingegangen. Wie gesagt, ne, also ein bisschen Jude Law, ein bisschen Kinder. Ja, mal gucken, was das wird. Ne, schauen wir einfach mal. Aber dann hat sie einen doch direkt reingezogen und man ist in dieser Star Wars Welt, in dieser fantastischen Welt und ja, man hat halt so dieses Gefühl von, ach, jetzt ist man doch nochmal irgendwie so ein bisschen kindmäßig, weil gerade halt mit diesen Ansichten von den Kindern gespielt wird und diese Abenteuerlust und es ist nochmal was anderes als so etablierte Charaktere wie eine Ahsoka oder wie ein Obi-Wan oder mittlerweile auch ein Mando, ne? Also man ist nochmal anders da drinne in dieser Serie, weil das einfach nochmal anders spielt. Ich fand es am Anfang ein bisschen doch arg weltlich, ne? Also halt wie gesagt diese Vororte und sowas alles, aber das ist dann schnell vergessen, weil man ist ja dann auch schnell da weg von diesem Planeten erstmal. Mhm. Und von daher, das ist dann für mich eine vollkommen in Ordnung Star Wars Serie, wo ich gerne mehr sehen möchte. Ja.
Wobei sich jetzt gut getan hat. Also es war, sie haben so dieses Star Wars Universum so leicht gestriffen. Sie hatten aber keinen Ballast irgendwie. Okay, ich habe jetzt über drei Ecken die Sith oder die mache irgendwie irgendwelche Anspielungen zu Palpatines Klon, irgendwelchen Projekt Nekromant und das. Sie mussten sich nicht irgendwie anknüpfen.
Genau, und haben auch nichts Neues irgendwie erzählt, wo man jetzt groß irgendwie noch was sich irgendwie beißt. Ne? Also ab jetzt das Einzige, was halt ist, was man irgendwie noch aufklären müsste, irgendwie, okay, wer wusste jetzt noch von diesen versteckten Planeten und so und warum ist da seit dem Fall des Imperiums nichts passiert? Plus halt auch die Frage, was ja auch nicht ganz klar ist, seit wann gibt's das, ne? Also gibt's das schon seit der Zeit der Hohen Republik oder was?
Ja. Also für mich ist noch so ein bisschen die Frage nach J, ne? Also nach Jude Law. Was ist so die Vorgeschichte? Wer hat ihn gefunden? Wer hat ihn quasi trainiert?
Ne? Ja, das wäre noch interessant gewesen, ja. Da so ein kleiner Name-Drop wäre irgendwie noch schön gewesen. So.
Ja, aber ich finde es auch okay, dass man es halt nicht gemacht hat. Ja, so lässt man es halt nochmal offen. Man kann nochmal ein bisschen spekulieren und vielleicht werden wir das irgendwann finden in einem Comic, in einem Buch oder ähnliches. Das kann ich mir da eher vorstellen bei ihm, so dass man da die Vorgeschichte aufgreift. Und dann schauen wir einfach mal, was daraus wird. Ne? Also wie gesagt, der Charakter, der macht halt richtig Lust, mehr zu erfahren, weil er halt einfach so vielschichtig ist. Bedingt dadurch, dass er halt dieses Jedi-Training anscheinend angefangen hat, aber dann halt nie wirklich beenden konnte oder halt sehr früh dann auch abbrechen musste und dementsprechend dann einen anderen Weg einschlagen musste, ne? Und dem eine ganz andere Lebensweise auferlegt bekommen hat, als ein Luke oder ein Anakin zum Beispiel, ne? Also von daher macht den Charakter für mich total interessant. Also von daher, da würde ich gerne mehr noch drüber erfahren, ja.
Sie haben ja, also wir hatten auch gesagt, das Ende ist halt super offen. Wir wissen quasi gar nicht, wie das jetzt effektiv mit irgendwem auch endet. Also theoretisch könnte er sich jetzt irgendwie versuchen, irgendwie davon zu schleichen.
Ja. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Wie gesagt, ne, also wenn man sich da jetzt wirklich ein bisschen Zeit lässt und eine zweite Staffel von Skeleton Crew vielleicht, keine Ahnung, irgendwann 27 oder 28 vielleicht ansteht, ne, also in zwei, oh Gottes Willen, das ist erst in zwei, drei Jahren.
Es ist in zwei, drei Jahren. 28. Ja. Das ist auch wieder schlimm.
Zeitrechnung, ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Ja, wenn das dann irgendwie so in den nächsten zwei, drei Jahren kommt, dann sind die Kinder auch nochmal ein bisschen größer, dann kann man vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte erzählen. Und wie gesagt, ob der Jot, ob der jetzt auf dem Planeten bleibt oder nicht, das ist ja komplett offen jetzt gerade am Ende. Schauen wir mal, was daraus dann gemacht wird. Und wie gesagt, also ich vermute für mich, in meinem Kopf ist es im Moment so, dass er vielleicht in dem Film auftauchen wird, in dem Mando und Grogu-Film. Aber wer weiß, was da passiert. Weil der Film, der spielt ja dann auch noch mal, der müsste dann ja auch noch mal ein paar Jahre später noch nach Skeleton Crew stattfinden, oder?
Ja.
Täusche ich mich da. Ja, ne?
Ja.
Ja. Ja, und was er dann da bis dahin durchgemacht hat und erlebt hat, who knows, wenn er dann überhaupt auftaucht. Also in meinem Kopf ist es so.
Ich
bin innerlich darauf vorbereitet.
Kannst du mir vorstellen, dass er mit der Onyx Thunder mit einem neuen Rumpfpanzer auftaucht?
Ich muss mich übrigens korrigieren. Also die Dreharbeiten haben irgendwie in 2022, wo Großenstadt und 23 stattgefunden.
Hatte ich auch gerade noch gelesen, ja.
Ah, ja. Genau, also es war wirklich mitten Corona quasi.
Ja, das Spiel hat man angefangen, ja. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall mit einem guten Gefühl in Richtung Endor Staffel 2.
Mhm. Also bei Andor, da kann, also die erste Staffel war so gut, da kann, das ist so blöd, das zu sagen. Und
kann viel schief gehen.
Ich wollte gerade sagen, man will es nicht verhexen, aber eigentlich kann nicht viel schief gehen, wenn sie da weitermachen, wo sie aufgehört haben.
Ja.
Aber ja,
es ist ein bisschen schade, dass wir die gerüchteten 5 Staffeln nicht kriegen. Sie haben jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit, die sie meistern müssen, dass sie halt auf jeden Fall irgendwie einen Anschluss finden müssen an Rogue One. Also soll ja auf jeden Fall ein Tie-In sein irgendwie, ne?
Genau, es soll ja da aufhören, wahrscheinlich wo mit Rogue One beginnt.
Ja.
Ja.
Und indem sie den Transporter aufreißen.
Ja. Und da bin ich gespannt, wie sie das lösen, wie viele Folgen wir da bekommen. Und aber da bin ich auch heiß drauf.
Haben die nicht gesagt, die machen, die decken jeweils, machen irgendwie 9 Folgen. Und 3 Folgen gehören immer zusammen. Es sind eine so Mini-Arc.
Ja, ja,
und
genau.
Und daneben
genau.
Sind irgendwie immer 5 Jahre dazwischen, irgendwie sowas.
Ja, ja, genau. Sie machen Zeitsprünge dazwischen. Genau, das hatte ich auch gelesen. Ja, ja, genau. Das hat die, glaube ich, auch schon angekündigt, ja. Und
dann so die quasi die Reise von Cassian Andor und dann halt darzustellen.
Ich bin gespannt, ob sie sich nochmal trauen.
Das sind sogar 12 Folgen tatsächlich.
Oh, 12. Oder 4, so, oh, cool.
Ja.
Cool.
Ja, das ist schön. Ja,
ich bin gespannt, ob wir Andy Serkis wiedersehen.
Ja, kenne ich schwimmen. Ja. Also ich hörte irgendwie was und war so, eigentlich war der jetzt für mich, also es wird so ein bisschen, also ich muss ihn jetzt nicht nochmal sehen. Das war so.
Ich wollte gerade sagen, 11 und 12 in der Folge, da kommt er ja nicht mehr vor. Ja.
Wäre für mich eigentlich.
Ja, schauen wir mal. Also ich sehe den gerne, aber ich weiß nicht, ob er da passt.
Ja, ich bin eher gespannt, ob sie sich nochmal rantrauen an Tarkin. Ja, nochmal irgendwie. Also er muss nicht vorkommen, ne?
Ich glaube, Krennic wird halt der werden.
Ja, ja, ich glaube, Krennic irgendwie über Voice werden wir ihn wahrscheinlich eher hören, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und ja, ich gucke mal, ob man schon mal irgendwie, tatsächlich IMDb sagt, listet 12 Folgen. Da wir mal abwarten, was da kommt. Und es sind jetzt 22. Ist das vor, während, nach der Celebration? Oh. Gucken, wann ist denn Ostern? Schon 2025. Das ist nach der Celebration.
Genau.
Ja, wahrscheinlich werden sie dann nochmal irgendwie einen Trailer 18, bringen.
Ja, 18. bis 20. ist die Celebration. In Japan, also das Osterwochenende, beziehungsweise ich glaube bis Montag sogar. Genau, dann geht es Dienstag dann gleich, beziehungsweise bei uns Mittwoch mit Andor Staffel 2 weiter. Und ja, ich denke mal, da werden wir dann noch
die. Haben die gesagt, ob die da Folgen im Doppelpack am Anfang zeigen? Letztes Mal hatten sie doch 2 oder 3 hintereinander.
3 sogar.
Ja, 3. Das kann ich mir vorstellen, ja, dass sie das da machen.
Ja, denke ich auch. Also hier ist es noch nicht wirklich angekündigt. Auf IMDb steht nur die erste Folge für den 22. April. Mhm. Ja, aber ich denke mal, da wird noch was kommen. Spätestens zur Celebration, hoffe ich.
Ja, genau. Und dann
2 Tage vorher.
Wird dann wahrscheinlich auch irgendwie noch News kommen zu bevorstehenden Projekten. Das steht ja irgendwie, oder gab ja letztes Jahr die News, da werden Leute gesucht für eine neue Animationsserie. ob wir da irgendwie News bekommen und ansonsten, ja. So generell dürfen sie sich so ein bisschen reduzieren auf Dinge announcen, die auf jeden Fall schon in Produktion sind.
Deutlich konkreter sind. Genau.
Deutlich konkreter, also Rogue mehr Squadron. Als wir wollen da was machen, sondern wir haben, hier kommt jetzt das und da wird schon ein Drehbuch geschrieben oder da irgendwie nächste Woche geht's los mit der Produktion oder irgendwie was oder hier sind schon erste Bilder irgendwie vom Set oder was.
Ja, Star Wars hatte so ein bisschen sehr viel irgendwie rausposaunen und dann wenig liefern.
Also ganz viele, die angekündigt wurden, die drehen dürfen und eine Trilogie bekommen und sowas alles.
Ja, ja.
Also ich bin mal gespannt, wann endlich die Rian Johnson-Trilogie kommt.
Liegt irgendwie auf Eis, ne? Bis er irgendwie durch ist mit den Glass Onion-Dingern, ne?
Der letzte Film kommt ja dieses Jahr tatsächlich.
Okay. Ja.
Und dann von, wie heißt der nochmal? Knives Out. Die Knives Out-Reihe. Okay. Genau, und da kommt jetzt dieses Jahr der dritte Film und dann ist Rian Johnson endlich frei. Befreit und darf endlich zurück zu Star Wars kommen. Also von daher, mir hat Episode 8 gefallen. Also ich nehme da sofort eine Trilogie. Aber das ist ja auch sehr kontrovers.
Ja, ich glaube bei der, ich muss mir kurz überlegen, die Sequel-Trilogie hatte das, glaube ich, das Problem, dass es keinen irgendwie durchgehenden Plan hatte.
Ja, leider.
Wo sie hinwollen.
Leider.
Ja, dass man halt sagt, so, das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen. Ob euch das passt oder nicht, das andere.
Aber ich glaube nicht unbedingt, dass J.R. Evans im Kopf hatte, Luke nimmt jetzt das Lichtschwert und wirft es einfach über seinen Rücken weg. Das hatte der niemals gedacht.
Nee, das hatte wirklich keinen roten Faden und das merkt man an jeder Ecke und
Ja, Episode 9
sehr ist schade, Episode sehr schade, weil man hat keine Carrie Fisher mehr, die man, ne, Mark Hamill, Gott, ja, es wirkt immer noch sehr gesund, aber wer weiß, wie lange er da noch auf der Leinwand rumtouren möchte. Von daher schade, dass man es so verwirkt hat, die Sequel-Trilogie. Ja, also sie hat schon auch positive Momente, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, Episode 8 ist für mich auch eines der sehr guten Dinge tatsächlich, weil ich das sehr interessant auch fand, wie man damit umgegangen ist. Aber dass man dann daraus in Episode 9 nicht mehr so viel gemacht hat und dass man jetzt seitdem quasi aufarbeiten muss, warum und woher Palpatine kommt.
Ja.
Oh, das ist so.
Und immer auch so durch die Hintertür und so angedeutet, ne? Und diese Klongeschichte. Genau. Also da finde ich sehr, sehr interessant, wirklich, wie beharrlich sie irgendwie das jetzt noch mit einer Rolle rückwärts, aber nicht so on the nose irgendwie am Aufarbeiten sind über verschiedene Serien.
Ja, so, und das so langsam mal rückwärts aufbauen.
Ja, mal deutlicher, mal weniger deutlicher und
Wobei ich. Also, jetzt kann man so den allgemeinen Teil gefühlt zu Star Wars.
Ja,
Episode 8 hat er halt so dieses. Also diese Verfolgungsjagd im Weltall mit. Ja. Wir schießen die ganze Zeit und den so.
Ja, das
aber,
ist Finn auch nicht die Glanzstunde und, Star Wars.
Nee, genau. Und dann Finn und so können einfach mal kurz abhauen, irgendwas irgendwo anders machen und können wiederkommen.
Ja, dann hattest du quasi. Der Mittelteil ist natürlich nicht gut.
Ja, also da sind so echt problematische, also ich weiß noch, wie sie die von den Dreharbeiten berichtet haben und sagen, Rian Johnson ist quasi hier der neue Jesus unter den Geschichtenerzählern.
Und also er kann gute Geschichten erzählen, so ist es nicht, aber ich glaube, man hat sich da auch bei Star Wars dann zu viele Köche verderben den Brei, sagt man ja so, ne, und ich weiß es nicht, also mit Looper und sowas, der hat ja schon auch gute Geschichten, der kann gute Geschichten erzählen, aber ich glaube, man hat wie gesagt, zu viele Köche gehabt in dieser Suppe und man hat auch einfach zu wenig Zeit gehabt, ne, also es waren ja wirklich nur 2 Jahre zwischen den Filmen jeweils und das hat dem Ganzen nicht gut getan und ja, das ist so schade und ich hoffe, dass Star Wars da jetzt so ein bisschen draus lernt und sich jetzt ein bisschen mehr Zeit und Luft nimmt und wirklich Geschichten auch durchdenkt.
Oder halt auch mal so, also es muss auch nicht nochmal eine Trilogie sein, es kann auch mal so irgendwie so einzelne losgelöste Sachen sein irgendwie, ne?
Genau.
Ich brauche keinen neuen Todesstern, bitte.
Nein. Noch größer. Noch viel, viel größer, bitte.
Ja, der über Lichtjahre hinweg schießen kann. Also.
Ja. Und also so ein Film, der nochmal dann aber zurückgeht, so auf die alten Sachen, den ich auch gerne hätte und wo es auch immer wieder vom Darsteller heißt, wo, ja, da hätte ich Lust drauf. Mace Windu-Film. Weil der ist da mit einem kaputten Arm aus dem Fenster geflogen. Also. Er ist nicht unbedingt tot und also ich hätte schon so eine Revenge-Arca, John, also hier Mace Windu meets John Wick, würde ich mir angucken. Also
kein Problem nach oben.
Das Problem ist, du weißt, wie alt Samuel L. Jackson ist.
Ja, deswegen, ne, also es wird mit jedem Jahr, was verstreicht, schwieriger daraus zu machen. Wie alt ist der?
Also zu, ich sag es mal, parallel zu den ganzen Marvel-Filmen, wo er Nick Fury gespielt hat. Ich habe gesagt, okay,
gibt ihm noch so ein Mann. Ja. 76 ist Samuel Jackson.
Ja, okay. Ja, das ist so. Und also so mit 60 hätte er noch, oder 66 hätte ich den mir noch gut vorstellen können, aber jetzt so langsam.
Ja, es muss ja jetzt nicht auch irgendwie so das große Action-Ding sein, ne? Aber also das wäre was, wo da würde ich sofort ins Kino rennen.
Ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, was dann im April, ist ja gar nicht mehr so lange, was dann auf der Celebration so kommt, ob da die ein oder andere Ankündigung oder konkretere Ankündigung vielleicht kommt, hoffentlich, und dann
ja, bis jetzt
haben wir auch vielleicht die nächsten Jahre ein bisschen guten Star-Wars-Content.
Kann man noch mal kurz sagen, was wir jetzt eigentlich wissen, was kommen soll? Also definitiv.
Endor Staffel 2.
Endor Staffel 2, Visions, ja, okay, skip.
Und der Mando-Grogu-Film ja, im Mando Mai Grogu-Film. Nächsten Jahres, genau.
Mando genau. Staffel 4.
Hat ja, Boba eine zweite? Da wird's schon, danach wird's schon irgendwie
Also Ahsoka Staffel 2 hatten sie jetzt angekündigt?
Ja, genau, ja, das ist genau, das ist auf jeden klar. Fall, ja, das ist jetzt in Arbeit.
Boba Staffel 2?
Ja, da ist man, glaube ich, Status, da steht aber, bei IGN steht Status unknown. Also ich höre immer wieder Geschichten so, der Mando-Film soll irgendwie eigentlich Staffel 4 sein, und aber doch nicht, und also
und auch sehr unsicher quasi.
Ja, also alles nach Ahsoka 2 ist irgendwie, steht in den Sternen und niemand weiß nichts Genaues.
Dawn of the Jedi steht ja auch noch an, der Film von James Mangold, der
ja, genau.
Mehrere tausend Jahre vor Episode 1 spielt. Der ist ja
in der Planung. Der ist noch am konkretesten, oder?
Ja, genau, der ist, glaube ich, noch am konkretesten. Ich glaube,
da kam jetzt und tatsächlich nochmal News jetzt vor ein paar Tagen erst noch.
Ja.
Ja.
Also hier den Rey-Film, und ich mach den neuen Jedi-Orden. Der ist auch für mich so angekündigt, also aber mal gucken, ob er kommt.
Also hier auf kino.de steht hier für die, also für Episode 10, Start voraussichtlich 2026. Finde ich jetzt aber auch sehr sportlich. Also wenn da jetzt nicht irgendwie
haben sie den nicht Trailer schon kommen. Für den Rey-Film? Nee, da war doch irgendwie die Ansage, nee, da kommt nicht, kommt stattdessen, was war das andere große Disney-Franchise-Film hier einfügen?
Avatar?
Nee, nicht Avatar, irgendwas anderes. Irgendein Ice Age-Film.
Okay. Indie? Irgendein Indie oder?
Nee, Ice Age, tatsächlich.
Ach Gott.
Stimmt, da kommt ja auch nochmal was Neues, ja.
Ja, und dann genau, ja. Irgendwann dazwischen irgendwie noch Avatar, genau.
Ja, die Weihnachtsfilme müssen irgendwie besetzt werden.
Ja.
Und ist ja immer noch, glaube ich, also zumindest bei kino.de wird ja noch Lando aufgeführt, ob da noch mal irgendwas kommt.
Ja, da sollte es ja erst eine Serie werden. Jetzt irgendwie letzte News war irgendwie, nee, ja, wird doch eher ein Film, und nehme ich auch noch mit. Also ich fand ihn als
Donald Glover nehme ich mit Kusshand, ne? Also den sehe ich total gerne. Ja.
Und ich
aber der ist auch im Bereich, würden wir gern machen.
Ja.
Und ich sehe auch noch mal Alden Ehrenreich sehr gerne als jungen Han Solo. Also
ja.
Ja, träum weiter.
Ja. Also, ja, den Solo-Film, das Outcome, das haben sie sich selber versaut mit dem Release-Termin. Da hätten sie weiter ganz klassisch auf Weihnachten setzen sollen, statt den irgendwie vorzuziehen.
Hatten sie denn nicht auch parallel zu einem anderen Blockbuster?
Ja, genau, da lief noch irgendwas anderes, und es war dann aber auch halt dann noch ein paar Monate nach Episode 8, ne? Und ja, also.
Genau, das war, genau, Episode 8 kam im Dezember, und dann Solo kam dann im
April oder so war
das. April, glaube ich, schon, ne? Also 4 Monate sowas später.
Ja, also.
Ah. Und bei Solo hatten sie das Problem, dass sie zu sehr wollten. Die wollten genau, zu viel. Genau, es war
dann der komplette Overload.
In einen Film reinstocken, ja.
Ja,
wie gesagt, die sollen sich bitte ein bisschen mehr Zeit lassen, auch wenn sie jetzt wieder eine neue Trilogie anfangen, ne? So ein 3-Jahres-Rhythmus, wie wir ihn vorher hatten, finde ich dann doch viel schöner eigentlich. Und dann freut man sich auch mehr darauf, als dann irgendwie alle 2 Jahre und dazwischen noch irgendwie so eine Geschichte noch dazwischen. Weniger ist mehr manchmal.
Ja. Ja, jo, dann würde ich sagen,
haben wir es.
Haben wir es, genau. Mhm.
Ja.
Packen wir es, wie man schon sagt. Und
genau.
Für die Freunde von dem anderen Star kommt nächste Woche der Section 31-Film. Leider nur auf Discovery Plus, nicht im Kino. Warum auch immer. Finde ich ein bisschen schade.
Sorry, direct to DVD.
ja. Und da geht's irgendwann auch dieses Jahr weiter mit der dritten Staffel von Strange New Worlds, glaube ich. Vierte ist schon bestätigt oder in Produktion. Auch weird irgendwie. Und ja. Gut. Dann bedanke ich mich für eure Zeit.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, freue mich, dass es geklappt hat.
Ja.
Und wir hoffen, dass ihr ähnlich viel Spaß mit der Serie hattet wie wir. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so, wie so eure Gedanken zu der Serie sind. Und dann, ja, wenn es passt, hören wir uns vielleicht dann
nach Endor.
Zu Endor nochmal wieder. Genau.
Gerne, gerne.
Ja.
Super.
Tschüss.
Jo.
Tschö.
Ciao.